Wen schützt dieser Staat? So hieß ein Artikel im Freitag in der Wochenzeitung NSU. Der Entdeckung der Neonazi-Morde muss nun Aufklärung folgen. Nötig ist eine internationale Untersuchungskommission. Das Vertrauen vieler Migranten in den deutschen Staat ist beschädigt. So fing der Artikel an und da habe ich mal geguckt, wer hat den eigentlich geschrieben? Und da bin ich auf zwei Männer gestoßen, die an der Universität lehren und auch promovieren. Die Rede ist von Alf Rützka und Tamer Düzya und die sind jetzt zu Gast im Studio. Hallo und schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Hallo.
Arif Rützka, Sie sind an der Universität Erfurt bei meinem hochgeschätzten Professor Peukert, Volkswirtschaftslehre, Ökonomie, ein hochspannendes Thema. Interessanter kann man Arbeit gar nicht haben, oder?
Ja, also es ist in der Tat sehr spannend, mit Herrn Peukert zusammenzuarbeiten, beziehungsweise bei ihm zu arbeiten. Und auch mein Promotionsthema ist ein Thema, das hier auch schon mal diskutiert worden ist, und zwar die Geldschöpfung der Banken.
Das ist hochaktuell. Haben Sie sich das gesucht, weil das aktuell war, oder haben Sie sich schon seit Jahren eigentlich mit dem Thema beschäftigt?
Nee, das ist eigentlich aktuell auch bei mir angekommen. Also ich habe mich mit Herrn Peukert unterhalten und da kamen wir zu dem Schluss, dass ich dieses Thema annehmen werde.
Ja, ich bin mal sehr gespannt auf die Ergebnisse. Da kann man ja in den Recherchen, das ist ja aktueller denn je. Dann ist sogar Tamer Düzyul im Studio und er beschäftigt sich mit westasiatischer Geschichte und mit der Türkei und dem politischen System der Türkei, Kemalismus. Das ist ja auch ein hochspannendes Thema. Wenn es in die Türkei schaut, da sind die Entwicklungen ja hochspannend, oder?
Ja, eigentlich schon. Und ich denke, da habe ich mir ein interessantes Thema ausgesucht. Und ja, es macht mir Spaß, über die Türkei zu forschen. Und ich würde mich selbst auch als Parteienforscher bezeichnen, weil ich mir dort das Parteiensystem anschaue und die Parteien dort. Und ja, ich denke, dass das sehr interessant ist, in den beiden Bereichen zu arbeiten.
Jetzt habe ich euch im Vorgespräch beide gefragt, wo kommt ihr denn her? Ne? Also da hat Rutzka gesagt, ja, aus Ulm, ich bin in Ulm geboren. Und Tamer Düzyul gesagt, aus Mönchengladbach. Ich meine, ja, aber wo sind eure Wurzeln? Habt ihr türkische Wurzeln? Ja, also ich bin deutscher Kurde, sagt Rutzka. Ich dachte, ja, deutscher Kurde? Muss man erstmal erklären. Also ihre Eltern sind in den 60er Jahren als Gastarbeiter hierher gekommen und dann kann man sagen, sie sind deutscher Kurde.
Ganz recht, ja.
Klingt aber erstmal komisch, oder? Aber es gibt ja viele deutsche Kurden in Deutschland.
Ja, es gibt recht viele. Also ich schätze mal die Zahl über 800.000 etwa. Ich selbst, also bin in Ulm geboren, habe jetzt das Land meiner Eltern nur im Urlaub kennengelernt. Und
Sie können kein Wort Kurdisch oder Türkisch?
Also ich kann Türkisch. Kurdisch kann ich leider nicht so gut, wie ich Türkisch kann. Ist ja bei uns eine andere Problematik. Wir haben ja Türkisch lernen müssen. Kurdisch war ja lange Zeit verboten. Meine Eltern haben es auch weitergeführt in Deutschland. Ne?
Also wir heißt jetzt, also in der Türkei dann?
In der Türkei. Ja. Ja. Da hat man mich ja. Ah. Da haben sie mich ja. Es ist leider auch hier, also dieses Verbot war auch hier gültig, weil ja meine Eltern mit dem Gedanken hergekommen sind, dass sie wieder zurückkehren werden und dann wollten sie natürlich ihren Kindern eine Sprache beibringen, die die Kinder auch weiterbringt. Ja. Und die hatten anfangs ja die Idee, die Gastarbeiter irgendwann mal zurückzukehren.
Ja. Wir haben über Identitäten gesprochen, wie das immer so ist. Fühlen Sie sich jetzt als Ulmer, als Westdeutscher? Für mich sind Sie ja als Ostdeutscher ein Westdeutscher, ne? Aber sind ein deutscher Kurde, aber irgendwie auch ein Türke. Das springt immer so, ne?
Ja, das ist ein bisschen schwierig, das Thema, ja. Selbst für mich. Als Ulmer würde ich mich weniger bezeichnen. Ich fühle mich dann doch eher doch als Heidelberger, da ich ja lange Zeit in Heidelberg verbracht habe. Meine Freundin wird darüber lachen wahrscheinlich. Heidelberg, ich würde mich als Heidelberger bezeichnen. Bin in Ulm geboren, habe jetzt auch nicht mehr viel mit Ulm zu tun, außer dass ich hin und wieder meine Eltern besuche.
Die Zuschreibung, Herr Düzyul, machen ja immer die anderen, oder? Also das kann man bei Ihnen jetzt auch sagen, also Sie sind jetzt in Erfurt, aber in Mönchengladbach geboren. Sie fühlen sich als Deutscher mit türkischen Wurzeln oder kann man das gar nicht so festmachen? Oder ist es manchmal so, dass Leute fragen, wer sind Sie denn?
Ja, also diese Frage wird dann also immer wieder mal gestellt, aber ich würde mich auch gar nicht so fest einer Zuschreibung, glaube ich, hingeben. Also es kommt immer drauf an, manchmal definiere ich mich als Türke, manchmal als Deutsch-Türke. Es gab eine Zeit lang während meines Studiums in Frankfurt am Main, da habe ich mich nicht als Türke bezeichnet, sondern dachte, das ist eine ethnische Zuschreibung und da habe ich immer gesagt, meine Eltern kommen aus der Türkei. Oh. Ja, und stimmt ja auch, ne? Wenn ich jetzt aus heutiger Perspektive schaue, bekenne ich mich irgendwie schon dazu, dass ich aus Mönchengladbach komme, aber auch Deutsch-Türke bin. Und ich denke, das muss jeder, glaube ich, für sich irgendwie selbst entscheiden, wie er sich selbst definiert. Oder
aber muss man für sich entscheiden? Also ich habe das Gefühl, dass immer die anderen von einem verlangen, dass die dann sagen, oh, der Name Rützka, Arif, das ist irgendwie nicht deutsch. Und Tamer Düzül ist auch nicht deutsch. Wer seid denn ihr? Kommt das nicht immer die Frage nach der Zuschreibung, wie ja jetzt auch, von den anderen?
Ja, das stimmt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich würde nur sagen, also wenn man sich selbst vorstellt, dann muss man sich selbst entscheiden, wie man sich dann gibt, ja, über was für eine Eigenschaft man sich selbst definiert. Und ja, also eigentlich wird man ständig ja in unserer Gesellschaft leider Gottes über also andere, also das andere irgendwie von außen einfach definieren, was man ist. Ja, das können wir besonders in den letzten 10 Jahren in der Politik beobachten und das sehen wir auch ständig in der Gesellschaft. Und wenn irgendwie ein Vorgesetzter sie also in eine Gruppe der Ausländer reinpackt, dann sind sie erstmal auch Ausländer.
Und ja, glaube, völlig absurd, ja, euch beide so als Ausländer zu bezeichnen. Ihr seid hier geboren und seid, also das ist ganz komisch, aber das beschreibt das so das Klima in der Gesellschaft, dass man diese Gruppenzuschreibungen immer irgendwie instinktiv macht? Und
ich glaube, also da ist tatsächlich irgendwas in der Gesellschaft stehen geblieben. Ja, also wir haben eine massive Wanderungsbewegung in den 60ern nach Deutschland bekommen. Ja, und das kam dann immer in bestimmten Zeitpunkten wurde das wieder forciert. Und ich glaube, die Gesellschaft, wenn man das so bezeichnen darf, die Mehrheitsgesellschaft, wurde oder kam in einen Prozess nicht rein. Und also dieser Prozess hat nicht stattgefunden in dieser Mehrheitsgesellschaft, glaube ich. Und aufgrund dessen, ja, finden diese Kategorisierungen immer noch statt.
Hm. Das ist wahrscheinlich so ein Wesen des Menschen, dass man das sich selbst immer einer Gruppe zuordnen muss und die anderen auch in irgendeine Gruppe zuordnen muss. Herr Rützka, Herr Düsseldorf, Sie haben einen Artikel geschrieben, einen bemerkenswerten Artikel, wie ich finde, im Freitag. Und da fordern Sie eine internationale Untersuchungskommission im Zusammenhang der Neonazi-Morde. Und Sie sagen, die Migranten sind verunsichert und haben das Vertrauen in den Staat verloren. Wissen Sie das aus eigener Erfahrung, Rützka? Haben Sie mit Menschen gesprochen, die sagen, ich habe das Vertrauen in die Sicherheitsapparat verloren in Deutschland?
Also ist es so, das Vertrauen war wahrscheinlich nie hundertprozentig da, das muss man sagen. Wir machen ja, also aus der persönlichen Erfahrung heraus, wir machen immer die Bekanntschaft zuerst mal mit der Ausländerbehörde. Die Ausländerbehörde führt irgendeine dubiose Ausländerakte, ja, und wir werden quasi vom Verfassungsschutz auch beobachtet. Das erfahren wir spätestens dann, wenn wir die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Dann kommt erstmal ein Bericht des Verfassungsschutzes, ob dieser Ausländer denn auch integrationswillig und auch integriert oder beziehungsweise die Staatsbürgerschaft erhalten kann. Und das ist schon mal etwas, was eigentlich auch meine Eltern sehr stutzig gemacht hat und gesagt hat, naja, für uns gelten ja andere Regeln. Na, dass andere Regeln gelten, das sehen wir auch juristisch, und zwar, weil bei uns ja das Ausländerrecht gilt. Das ist in der Gesetzgebung neben der Gesetzgebung, der Sie eigentlich unterstellt sind sozusagen. Und das machte die Migranten immer schon stutzig und das Vertrauen war eigentlich nie vollkommen da. Ja, es werden einfach Menschen anders behandelt aufgrund der Gesetzeslage. Jetzt ist es so, wenn ich mich heute mit Menschen mit Migrationshintergrund unterhalte, höre ich das auch raus, ja. Und zwar bis hin, dass sie heute nicht mehr erwünscht sind. Dass es quasi ein Zeichen gewesen war, dass sie langsam abziehen sollen, ja.
Was und ja eigentlich absurd ist, weil wir durch den demografischen Wandel und durch die Stimmung in Deutschland ja eigentlich dringend Zuwanderung brauchen und es gibt ja gar keine andere Chance für Deutschland, dass Deutschland ein Zuwanderungsland wird oder vielleicht auch es schon ist, aber das scheint so in der Wahrnehmung gar nicht angekommen zu sein, oder, Herr Rützka?
Ja, das ist das, was tatsächlich benötigt wird, ja, eine Zuwanderung aufgrund von Fachkräftemangel und so weiter. Aber andererseits gibt es natürlich auch die Denkstrukturen, ja, die immer noch im Alten verharren. Diese Denkstrukturen wollten wir auch mit dem Artikel hier ja ein bisschen aufbrechen. Solange diese Denkstrukturen nicht aufgebrochen werden und es eine Veränderung in der Denkstruktur, in der gesellschaftlichen Verständnis gibt, wird es da immer eine Diskrepanz geben zu dem, was wir tatsächlich brauchen und dann zu dem, was im Grunde genommen für die Politik benötigt wird. Also die Politik muss ja auch ein bisschen mit der Gesellschaft spielen, mit ihren Gedanken, sie widerspiegeln und so. Und das ist eine große Problematik, die wir heute haben. Mhm.
Herr Düssel, Sie schreiben in Ihrem gemeinsamen Artikel, der soziale Frieden in der Gesellschaft ist gestört. Nur in bestimmten Kreisen, oder würden Sie sagen, dass der soziale Frieden tatsächlich gestört ist in dieser Gesellschaft?
Also die Wahrnehmung für bestimmte Kreise ist tatsächlich gestört. Der war aber auch gestört. Also dieser Frieden hat nie in dem Sinne existiert, ja. Und ja, und jetzt gibt es also, wenn man sich alleine, wenn man zur Familie fährt, ich war jetzt dieses Wochenende bei meiner Familie und da sich über manche gesellschaftspolitische Themen unterhält, merkt man, dass man dieses Denken, ja, auch laut geäußert wird. Also dann wird ganz klar geäußert, ja, sieht man ja, die deutschen Behörden behandeln einfach bestimmte Bevölkerungsteile in dieser Gesellschaft gleicher als die anderen. Und ich glaube, dass das durch diese Aufdeckung oder beziehungsweise schon damals, als von den sogenannten Dönermorden gesprochen wurde anfangs, da hat man auch also in diesen Communities darüber gesprochen, ja, wieso kommt da keine Aufklärung? Was ist das denn? Sind das die kurdische, ist das die kurdische Mafia? Ist das die türkische Mafia? Was steckt eigentlich dahinter, ja? Und diese Leute wurden die ganze Zeit vertröstet. Und jetzt, zack, sehen wir, dass eine Terrororganisation dahinter steckt. Und man muss traurigerweise sagen, dass die Aufklärung auch zu langsam voranschreitet. Und ja, also auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob das irgendwie vorweggreift, aber man muss, um Vertrauen wieder zu gewinnen, um ein wenig ja, das Porzellan wieder zusammenzuflicken, muss jetzt eine lückenlose Aufklärung und das am besten so schnell wie möglich stattfinden.
Ja, in der Zeit, als die Morde der NSU, wo noch keiner geahnt hat, dass da Rechtsterrorismus, oder das haben schon einige geahnt, aber die deutschen Behörden auf keinen Fall, da war immer von den Dönermorden die Rede. Ist das sprachlich, Herr Düssel, nicht schon sehr, sehr krass, von Dönermorden zu sprechen? Das merke ich sogar manchmal noch bei Journalisten, dass es denen rausrutscht. Wir hatten letztens ein Projekt mit Schülern, die haben auch mal von den Dönermorden gesprochen, um das mal sagen musste, Leute, das ist schon sprachlich schwierig, oder?
Ja, es ist schrecklich. Also wäre ich ein Angehöriger, würde ich jedes Mal zusammenzucken müssen wahrscheinlich. Und als wir im Gespräch waren, also bevor dieser Artikel zustande kam, gab es wirklich eine lange Zeit, wo wir Gedanken uns gemacht haben. Wir waren auch irgendwie wütend über das Ganze und wollten irgendwie unsere Wut kanalisieren. Und da haben wir auch über diese Bezeichnung gesprochen. Und ja, also es ist schrecklich, den Tod von Menschen mit einer kulinarischen Spezialität in Verbindung zu setzen und das zu labeln, damit es, also wie bei einer PR-Kampagne, ja, damit es griffig ist, damit, als wäre es ein Produkt, das man in den Medien gut verkaufen müsste. Ja, und da hat man sich einfach an zwei Morden, ja, gerichtet, die an Menschen gerichtet waren, die in einem Dönerimbiss gearbeitet haben. Und ja, hat das so gelabelt. Und das alleine ist schon ein Indikator, dass in den Medien und wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Institutionen das auch so gelabelt haben, aber dass da schon ein gewisser, ja, man kann es Rassismus nennen, der da vorhanden ist. Und es ist schrecklich. Und das ist auch schlimm, dass manchmal wir, damit wir darüber wissen, worüber wir reden, kurz das so labeln, ja, weil das hat sich so schnell bei den Menschen auch irgendwie, irgendwie festgesetzt, ja, dass man...
Hat sich eingebrannt, also ja. Auch da wissen doch alle jetzt kollektiv, was damit gemeint.
Genau.
Es ist ja im Grunde das Gegenteil von dem. Es waren rassistische, terroristische Morde und medial in der Öffentlichkeit. Das war ja nochmal im doppelten Sinne eine Demütigung der Angehörigen und der Community. Kann man das auch so sagen, Herr Rüttger?
Ja, also ich denke, was für mich sehr bedeutend ist, dass der Begriff Dönermorde ja eine abwertende Bezeichnung ist, aber darüber hinaus eine entpolitisierte Bezeichnung ist. Ne? Das heißt, man wollte das Augenmerk von einer, was eigentlich in der Community, in der Minderheitengesellschaft in Deutschland eigentlich schon so diskutiert und unterhalten worden ist. Denn es gibt ja auch nun Folgendes, es gibt ja nicht nur die Gastarbeiter, die in den 60er, 70er Jahren herkamen, sondern später auch die politischen Flüchtlinge. Ja? Und jetzt habe ich tatsächlich mal mich mit einem unterhalten, der lebt hier in Erfurt. Ist ein politischer Flüchtling ist in den 90er Jahren in Deutschland eingewandert. Und er hat gemeint, diese Art und Weise, ja, der Morde, die kenne ich, die ist mir bekannt. Denn es gab in den 90er Jahren in der Türkei ähnliche Vorfälle. Und zwar in einem natürlich viel höheren Ausmaß. Es wurden ja etwa 17.000 Menschen verschwunden, Oppositionelle und kurdische, kurdischen, mit kurdischem Hintergrund. Und da gab es sozusagen einen tiefen Staat. Ja? Und es gab Menschen, die hatten die Berechtigung zum Töten. Und die Spuren wurden verwischt, ging man zu den Polizeibehörden, um zu fragen, wo denn der Angehörige verblieben ist. Hieß es, ja, wir haben keine Spur, es müssen kriminell, sie werden wahrscheinlich Konflikte in den eigenen Reihen gehabt haben und wir wissen nicht, wo die Personen sind. Und ähnlich war es ja hier auch. Ne? Also da sehe ich doch durchaus Parallelen. Es hieß immer, war wahrscheinlich der kurdisch-türkische Konflikt, der vermeintliche, oder es war die Mafia, die türkische Mafia. Immer wieder wurden andere Spuren gelegt, ja, andere Fährten gelegt.
Das heißt, das Vertrauen der Migranten-Community ist im Grunde hinüber, könnte man das sagen? Das ist sozusagen, das war der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, dass man sagen kann, also da ist nicht nur Vertrauen weg, sondern das ist richtig verschwunden, oder wie würden Sie das einschätzen?
Es ist verschwunden, aber was da mitschwingt, ist natürlich zum einen Schock, ja, das ist ein Schockzustand, der eigentlich diese gesellschaftlichen Milieus eigentlich erreicht hat, aber andererseits natürlich auch so eine Art Enttäuschung. Ja, denn es gibt durchaus Bestrebungen, und gemeinsam zu leben, sich die Zukunft hier zu gestalten, und Menschen wie ich zum Beispiel, die sagen, ich gehöre einfach hier dazu. Na, ich bin ein Teil dieser Gesellschaft, und irgendwie erkennt man dann hier bei diesen Morden und nach all dem, was gerade diskutiert wird und was aufgedeckt worden ist, erkennt man, dass es doch große Teile, vor allen Dingen Institutionen, ja, große Teile der Gesellschaft das nicht so akzeptieren und nicht haben wollen.
Sie schreiben, es bräuchte einen demokratie- und gesellschaftspolitischen Neuanfang. Da geht es ja wahrscheinlich nicht nur um die Aufklärung, aber natürlich auch um die Aufklärung. Und da sagen Sie, es braucht eigentlich, um das unabhängig zu machen, eine internationale Untersuchungskommission. Das ist ja ein Armutszeugnis für Deutschland, dass Deutschland sozusagen keine Aufklärung hinbekommt. Es ist wirklich schon so schlimm, dass wir eine internationale Untersuchungskommission brauchen, Herr Rützke?
Sehen Sie, fangen wir mal bei dieser schon vorher an, also vor der Untersuchungskommission. Es wurden systematisch über längere Jahrzehnte hinweg große Teile der Gesellschaft aus der politischen Landschaft ausgegliedert. Sie hatten keine Möglichkeiten, sich politisch zu beteiligen. Man sieht heute auch, dass es institutionell so ist, dass sie keine Partizipationsmöglichkeiten haben. Es gibt auch in den Behörden, in den Verwaltungsbehörden, in hohen Chefetagen der Unternehmen, an Universitäten, es gibt einfach zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Vor allen Dingen, was ja jetzt bekannt geworden ist, bei den Verfassungsschutzämtern ebenfalls, ja. Da gibt es die auch nicht.
Da müssten doch eigentlich Experten sitzen, dass sie sagen, also wenn es da jetzt Anschläge gibt auf Menschen mit Migrationshintergrund, dass da auch Leute aus der Community da arbeiten. Aber das ist ja, also ich habe da noch keinen Namen entdeckt, wo man das vermuten könnte. Das heißt, in den Sicherheitsbehörden gibt es auch keine Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist wäre ja auch eigentlich wünschenswert, Herr Dösel, oder ist das wäre das...
Überall, in jeder Institution, in jeder Etage dieser Gesellschaft sollten... Also für diesen Zeitpunkt, es ist wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Das ist genau wie die Frauenquote. Ja, für diesen Moment ist es sehr wichtig, diese Quoten zu haben, damit verschiedene Menschen, die den Zugang nicht zu bestimmten Institutionen haben, dort vertreten sind. Und für diesen Moment ist es wichtig, darauf Acht zu geben, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund in verschiedenen Institutionen, auch in der höheren Ebene, vertreten sind. Und das ist zurzeit nicht gegeben. Und es macht auch, also da können wir auch nicht mit so Aushängeschildern wie Cem Özdemir oder so argumentieren. Das sind irgendwie hier einzelne Namen, die dann in der Partei sich hochgearbeitet haben. Aber wir müssen im Bundeskanzleramt oder was weiß ich, im Außenministerium in höheren Positionen als Sprecherinnen und Sprecher oder weiß ich nicht, als Beraterin und Berater.
In den Behörden wahrscheinlich, wo ja auch wichtige Arbeit gemacht wird, müsste das so sein. Sie sagen, mit Quoten könnte man das hinbekommen. Das wäre wahrscheinlich nochmal auszudiskutieren. Trotzdem nochmal die Frage nach dem Demokratie- und gesellschaftlichen Neuanfang. Herr Dösio, wie könnte der denn aussehen, ein Neuanfang?
Ja, also beispielsweise durch die Aufklärung dieser Morde. Und müsste auch die Bundesregierung den Mut haben, endlich aufzuräumen und von neuen Strukturen ausgehen, ja, diese Denkstrukturen müssen sich ändern und Gesellschaft sowieso, ja, aber es würde, glaube ich, ganz gut werden, wenn das erste in den höheren Etagen bei den Institutionen stattfindet, dass ein neues Selbstverständnis von dieser Gesellschaft stattfindet, ja, also wir müssen überdenken, wie wir uns als Gesellschaft definieren, ja, nach wie vor existiert die Idee davon, dass der Deutsche weiß ist, keinen Migrationshintergrund hat und was weiß ich, jetzt ganz stigmatisierend gesprochen, blaue Augen hat und was weiß ich, Volkslieder sich anhört oder so.
Bin ich kein Deutscher. Ja, schon wieder Pech gehabt. Und internationaler Untersuchungsausschuss, das ist Ihre Forderung. Ist das eher eine Provokation, ein Denkanstoß oder halten Sie das tatsächlich für notwendig, eine internationale Untersuchungskommission einzurichten?
Ja, also es ist notwendig, eine internationale Untersuchungskommission. Und zwar folgendermaßen, also wenn wir das Demokratieproblem ansprechen, ja, es gibt über 7 Millionen Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, sich politisch teilzuhaben. Ja, an den politischen Entscheidungsprozessen und weiter, die ausgeschlossen sind vom Wahlsystem. Diese Menschen haben natürlich auch keine Vertreter sitzen in den Parlamenten. Man sieht es ja auch, die Untersuchungsausschüsse und die Kommissionen sind ja weitgehend besetzt. Es gibt natürlich Namen wie Mehmet Kılıç, die da gute Arbeit leisten, meines Erachtens nach, und aufrichtig sind in dieser Hinsicht. Aber es ist zu wenig. Es wird wieder einmal über die Migranten gesprochen, über Menschen mit Migrationshintergrund. Es wird nicht mit ihnen gesprochen. Was mindestens verlangt werden könnte, ja, ist beispielsweise, dass man zivilgesellschaftliche Organisationen oder Vertreter der zivilgesellschaftlichen Organisationen teilhaben lässt. Menschen mit Migrationshintergrund, Verantwortliche oder Vertreter von Organisationen, die aus den Migrationsmilieus kommen. Ja. Das findet nicht statt. Ja, die werden hier wieder ausgeschlossen.
Das ist natürlich auch schwierig, weil die Migranten gibt es ja nicht. Es gibt ja so wenig, wie es die Deutschen gibt und die Thüringer und die Ostdeutschen gibt es ja auch die Migranten nicht. Das ist ja, da wird es auch nochmal schwierig zu sagen, wer vertritt die eigentlich? Ist auch ein Teil des Problems, oder Herr Tüsio?
Auf jeden Fall, aber die Forderung, die wir in dem Artikel stellen, gründet darauf, dass in dem Zeitpunkt, als wir den Artikel geschrieben haben, wir wenig Fortschritt in der Aufklärung gesehen haben. Und aufgrund der Tatsache, dass eben diese rassistischen Ideen ja in Institutionen und in den Medien existiert haben, war bei uns die Annahme, dass dadurch keine Aufklärung stattfinden wird. Und das ist für uns ein Grund gewesen, dass man gedacht hat, ja okay, wenn das diese Gesellschaft mit diesen Institutionen und diesen Medien das nicht hinbekommt, dann müssen wir das outsourcen. Wir brauchen dann ein Gremium, das von außen kommt und sich das anschaut. Das sehen wir manchmal, also wenn man sich an den Irakkrieg erinnert, da haben wir, also wurde immer wieder diskutiert, dass irgendwelche internationale Organisationen in das Land einreisen und oder jetzt in Syrien, ja, und da irgendwelche Beobachtungen anstellen. Und das gründet diese Idee, würde ich sagen, dass irgendwie, ja, dass wir schaffen es einfach nicht und wir schaffen es auch gerade nicht, ja. Okay, der Herr Fromm, der das Amt für Verfassungsschutz geleitet hat, hat seinen Job aufgegeben. Okay, aber es sind so viele Fragen offen und die, also wir brauchen eine Lösung, wir brauchen Antworten und das ist einfach zu lange. Wie viele Monate ist das her? Also wann soll das aufgeklärt werden? Nach 10 Jahren? Also, ja.
Herr Lochthofen sagt, mit dem ich vor einer Stunde gesprochen habe, es gibt ja so einen Chorgeist, dass so die Behörden sich auch schützen und dass da keiner dem anderen in die Suppe spuckt und die Parlamentarier haben es ja immer schwerer, die in dem Ausschuss sitzen, die fühlen sich ja auch veralbert und sagt, die kriegen nur immer das vorgelegt, was gerade mal so rauskommt und das macht es schwierig. Eigentlich ein Argument dafür, dass man von außen Hilfe braucht?
Ja, also institutionell, also die Behörden, die erschweren natürlich, ist ja in letzten Zeiten auch in Medien berichtet worden, einfach die Aufarbeitung. Aber schauen wir uns mal die Untersuchungsausschüsse, Untersuchungskommissionen an. Da sind Parteien involviert, die Rot-Grün beispielsweise 1998 Schily, ja, war Innenminister. Und damit mache ich auch quasi eine Verknüpfung zwischen Verfassungsschutz und Innenministerium. Das Innenministerium ist ja verantwortlich für den Verfassungsschutz, müsste eigentlich über alles informiert sein. So, jetzt sehen wir in den Untersuchungskommissionen natürlich die Parteien, die die heute oder auch damals die Innenminister gestellt haben. Und wir denken, dass sie zu sehr in diese Strukturen eingebunden sind, dass sie im Grunde genommen aus sich heraus einer Aufklärung auch entgegenstehen könnten, ja, weil sie ja selbst betroffen sind. Und insofern ist eine internationale Untersuchungskommission mit Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Organisationen, so würde ich das heute erweitern, ja, mit Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Vertreter von zivilgesellschaftlichen Organisationen ist notwendig, eine Notwendigkeit.
Mhm. Mit diesen Forderungen stoßen Sie da auf offene Ohren? Gibt es ja Leute, die sagen, eigentlich gar keine schlechte Idee, so weit haben wir da gar nicht gedacht. Oder sagen die, die Spinner, die wollen da jetzt nur provozieren?
Mit Sicherheit nicht auf offene Ohren. Das ist tatsächlich, also es ist so, ich glaube, gesellschaftlich, auch in den Medien ist es ja immer. Ich hatte zum Beispiel neuerdings eine Diskussion, die Friedrich-Ebert-Stiftung hatte ja eine Diskussionsveranstaltung. Studierende hatten ein Projekt vorgestellt. Es ging um Stigmatisierung in den Medien, in den regionalen Zeitungen. Und da hatte ich doch aufgefordert, dass ich nicht mehr als Ausländer bezeichnet werde, da ich ja kein Ausländer bin. Allerdings gab es dann in der, beispielsweise in der Thüringen Allgemeinen, gab es dann ein Kommentar dazu oder ein Artikel zu der Veranstaltung. Und da hat mich tatsächlich der Journalist wieder als Mensch mit ausländischem Hintergrund bezeichnet. Und das absichtlich. Aha. Obwohl ich ihn gebeten habe, also diese Begrifflichkeiten zu hinterfragen, ist diese Denkstruktur.
Also Arif Rützger, das klingt irgendwie ausländisch und da waren Sie sozusagen der Ausländer.
Ich war also der Diskutant mit ausländischem Hintergrund, obwohl ich gebeten habe, mich nicht als Ausländer zu bezeichnen, da ich ja keiner bin. Ja. Aber diese Denkstrukturen, die sind fest, ja, und sie zu durchbrechen ist ja eine Riesenaufgabe und es ist sehr, sehr schwierig, ne?
Es ist schwierig. Ihr macht das, Sie machen das in Ihrer Arbeit. Wie ist das an der Universität? Da gründet sich jetzt demnächst auch ein Beirat gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, so rum. Ist das auch an der Uni, die ja eigentlich weltoffen sein sollte? Wie ist da das Klima? Herr Düsiel, gibt es da auch Probleme mit Ressentiments?
Also persönlich habe ich nichts erlebt, muss ich sagen. Aber das ist auch schwierig für Promoventen und Promoventinnen und Lehrbeauftragte, dahinter zu schauen, wie das bei Studierenden ist, wie das mit den Ressentiments ist. Also die Unileitung, das haben wir beobachten können, tat sich schwer, eine Ergänzung in die Hausordnung aufzunehmen, wo rechtsradikale Symbole dort aufgenommen werden soll. Das hatte der Stura irgendwie diesen Vorschlag eingereicht, wurde auch von den Studierenden, von der Studierendenversammlung irgendwie angenommen. Aber die
Uni. Das jetzt, wenn jetzt ein Studierender irgendwie ein Symbol trägt oder Klamotten oder was, dass das dann nicht erwünscht ist? Oder?
Genau, wenn da zum Beispiel 88, ja, also der achte Buchstabe im Alphabet, haha, Heil Hitler. Wenn jemand ein T-Shirt oder einen Aufdruck mit so einem Symbol hat, dass da irgendwie dass man dann diese Person irgendwie.
Dass der Hausverbot bekommt oder
was? Genau, zum Beispiel, ja. Also wir können darüber lange diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber die Unileitung tat sich damit schwer, das da rein aufzunehmen. Und das ist dann für meiner Meinung nach, hätte das Symbolcharakter für eine Uni, die in Thüringen ist.
Vielleicht ein Nachtrag meinerseits. Es gibt ja in der Universität, gab es auch natürlich Vorfälle. Und aus diesem Hintergrund heraus hat sich ja die antirassistische Hochschulgruppe auch gegründet. Und es gab dann natürlich auch Bemühungen von Professoren, denen wir eigentlich sehr dankbar sind, dass wir da wirklich in einem Diskussionsprozess stecken, gerade wie wir das denn gestalten, dass wir eben solche Vorkommnisse verhindern zukünftig. Und da ist auch das Präsidium involviert, die Studenten, der Studentenrat. Wir tun uns noch ein bisschen schwer, ja. Aber ich bin da zuversichtlich, dass wir an der Universität vielleicht etwas schaffen, was ein bisschen vorbildhaft sein könnte für die Stadt Erfurt.
Ja, ein bisschen vordenken, das wäre wünschenswert für Erfurt. Ja. Herr Rützger, was ist das Thema Ihrer Dissertation?
Meine Arbeitstitel lautet im Augenblick die Geldschöpfung der der Geschäftsbanken über die Kreditvergabe.
Aha, also dass die im Grunde Geld bekommen, weil die Zentralbanken denen für billiges Geld geben. Und die Staaten leihen sich dann Geld für viel mehr Prozent und dann wird Geld geschöpft.
Ich setze noch ein bisschen vorher an und schaue mir die Finanzkrise an und mache mir Gedanken dazu, ob denn die exorbitante Kreditvergabe über die Geldschöpfung zur Finanzkrise geführt hat, ob das mit ein Indikator Auslöser der Finanzkrise gewesen ist.
Also er ist noch im Thema drin. Wann wollen Sie fertig werden? Wann wird das Ding veröffentlicht?
In etwa 2 Jahren.
In 2 Jahren? Oh, ja. Na gut. Also da können wir schon mal Zeit, uns noch mal zu sehen für ein Interview. Ja. Tamer Düsiel beschäftigt sich mit der Geschichte der Türkei, mit dem Kemalismus, mit Atatürkismus, könnte man auch sagen, oder ist das eher so ein Begriff, der nicht so gebräuchlich ist?
Doch, also in der Literatur findet man auch den Begriff, also in der türkischsprachigen Literatur findet man auch den Begriff Atatürkismus. Ja, aber in Deutschland findet man das meistens als Kemalismus.
Müssen wir mal abfragen, was sind die sechs Pfeile? Sozusagen aber einer ist der Laizismus, der Trennung zwischen Staat und Religion, habe ich ja verstanden, ich kenne mich ja nicht so aus damit. Wäre das in Deutschland auch wünschenswert, dass die Institutionen der beiden großen Kirchen mit dem Staat eigentlich wenig zu tun hätten? Ist das ein wünschenswertes Staatsmodell?
Man müsste immer schauen, wie die Institutionen sowas ausführen. Ja? In der Türkei wurde das teilweise sehr repressiv in der Vergangenheit gemacht, teilweise auch nicht. Also es ist auch schwierig. Also da gibt es das Thema Laizismus in der Türkei wird in Promotionsarbeiten irgendwie behandelt. Insofern, also es ist schwierig zu behandeln. Und ich weiß nicht, also man müsste genauer auf das System schauen, ob da Ausgrenzungsmechanismen stattfinden und wie das umgesetzt wird. Und da müsste man auch, also in Deutschland müsste man sich die Frage stellen, wieso ein Staat Geld für eine religiöse Institution.
Ja, die Kirchensteuer eintreibt. Genau. Ja, und nur der beiden Kirchen. Also das ist ja genau. Das wäre nochmal eine Runde für ein anderes Interview. Wie heißt sie? Da gibt es ja einen vorläufigen Titel schon für Ihre Dissertation?
Ja, ich habe es Kemalismus-Figuration in der Republik Türkei genannt. Ja, und da versuche ich eben Deutungsmuster im Parteiensystem zu generieren, herauszufinden, ob Parteien Kemalismus anders deuten. Ja, und diese Muster versuche ich durch ein interpretatives Verfahren herauszuarbeiten.
Und haben Sie auch noch 2 Jahre Zeit oder sind Sie schon...
Ich
möchte nächstes Jahr abgeben. Naja. Das ist ja so, wenn man eine Doktorarbeit schreibt, eine Dissertation, dann schreibt man das nicht einfach so. Sie sind auch Lehrkräfte, das heißt, Sie stehen auch vor Studierenten und sprechen dann zu den Themen. Das ist sozusagen das, wo der Deal, Sie schreiben eine Doktorarbeit, Dissertation und lehren aber auch. Ja. Macht das Spaß oder ist das ein notwendiges Übel?
Na, das macht Spaß. Das hängt natürlich davon ab, was man lehrt. Ich lehre Geschichte des ökonomischen Denkens.
Des ökonomischen Denkens, auch wieder spannend.
Mit viel Freude und habe auch mal letztes Semester, das ist Ihnen sicher ein Begriff, Heterodox Economics gelehrt. Ja. Da geht es um die verschiedenen unterschiedlichen Theorien in der Ökonomie selbst, die ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden oder beziehungsweise gar nicht behandelt werden.
Das heißt, Sie gehören auch zu den kritischen Ökonomen wie Helge Peukert und sein Kollege, die sich ja als kritische Ökonomen bezeichnen und sagen, wir müssen an diesem ökonomischen System irgendwas ändern, so geht es nicht weiter. In diese Gruppe würden Sie sich auch einordnen?
Ja, ganz klar. Ich bin auch im Vorstand der Real World Economics, die ja früher postautistische Ökonomie hieß. Und da geht es tatsächlich um die Neugestaltung der Lehre. Wir verlangen, dass Geschichte des ökonomischen Denkens ins Curriculum wieder aufgenommen wird, dass wir andere Ansätze kennenlernen, die ja total untergehen. Es ist ja der Mainstream, der neoklassische Mainstream, der eigentlich weitgehend gelehrt wird. Es gibt hin und wieder mal Neuinstitutionalisten und weitere Gebiete, aber die sind doch die gibt es nur vereinzelt.
Ja. Das heißt, die Kritischen werden ein bisschen unter der Decke gehalten. Das ist ja schon eine Besonderheit, dass ja doch in Erfurt ein paar von denen sich tummeln. Aber die Mainstream-Ökonomie hängt den alten Gesetzen noch hinterher und es gibt da keine Vielfalt in der ökonomischen Wissenschaft.
Absolut. Es gibt absolut keine Vielfalt und ich glaube auch, dass es besonders schwierig für heterodoxe Ökonomen in Deutschland ist. In anderen Ländern hält man hin und wieder mal 1 oder 2 Marxisten am Institut, damit man ein bisschen Diskussion schafft, Diskussionsthema hat. Aber in Deutschland sieht es so aus, dass die alternativen Theorien ausweichen müssen, meistens unterkommen an Fachhochschulen, wenn überhaupt. Ja. Also es ist sehr, sehr schwierig für heterodoxe Ökonomen in Deutschland, trotz der Finanzkrise.
Das heißt, eigentlich müssten ja die Argumente der heterodoxen kritischen Ökonomen auf ihrer Seite sein, aber es scheint da keine Früchte zu tragen. Da halten die alten Neoliberalen und die Mainstream-Ökonomen irgendwie noch zusammen. Hat das auch was mit Macht zu tun?
Ja, ganz, ganz klar. Das hat was mit Macht zu tun. Die Lehrstühle werden besetzt. Die Strukturen sind so geschaffen, dass eigentlich im Grunde genommen nur Neoliberale die Lehrstühle den Ruf auch bekommen. Ja. Das ist einfach so angelegt. Selbst die Journals, die einschlägigen Journals, wo man ja auch veröffentlichen haben muss, um überhaupt einen Ruf zu erhalten, sind ja so ausgerichtet. Die Berufungskommission, also innerhalb der Universität selbst, ja, die ja bestimmen, wer jetzt als nächster Professor dann einen Lehrstuhl erhält, die sind so gestaltet. Also es ist einfach kein Durchkommen im Augenblick.
Da muss was passieren. Das heißt, auch in der Richtung müsste es ein Neuanfang, ein Umdenken geben. Denn dieses Denken, dieses ökonomische Denken ist ja die Grundlage für viele politische Entscheidungen. Und die da irgendwas studiert haben, die Volkswirtschaft, in der dann in leitenden Positionen in, ja, nicht nur in Parteien, in Ämtern, in Ministerien, in Firmen sind, die haben dieses Denken und das ist Teil des Problems? Würden Sie das auch so sagen?
Ja, würde ich so sagen. Die sind ja auch in großen Banken beschäftigt, ja. Die Finanzkrise selbst, also die haben da diesen Blick, dass alles natürlich zu einem Gleichgewicht tendiert. Aber ich würde es auch wiederum nicht entpolitisieren und auch den persönlichen Profit, den die Leute da haben, also würde ich da nicht kleinreden. Ja. Es sind auch Machtstrukturen.
Herr Düssel, das tut mir leid, wir haben uns hier wieder verquatscht. Das ist so ein Lieblingsthema von mir. Jetzt müssen wir irgendwann mal über die Türkei reden und haben wir ja auch gemacht und über das System. Aber wenn Sie mit den Arbeiten jeweils weitergekommen sind und schon erste Ergebnisse haben, dann reden wir am besten nochmal. Wir müssen mal zurück zum Thema kommen, zu Ihrem Artikel im Freien. Freitag, den man sich übrigens nochmal anschauen kann, der ist online auch nochmal verlinkt auf radiofrei.de. Da haben Sie also drei Fragen oder drei Aspekte in den Raum gestellt als Herausforderung für die Demokratie, was eigentlich passieren muss, damit es eine Art Neuanfang geben muss. Das meinen Sie ja mit Demokratie und gesellschaftspolitischen Neuanfang. Was sind die Aspekte und die Herausforderungen für die Demokratie in Deutschland? Also da ist zum einen die Sicherheitsbehörden, ist der eine Aspekt, dass die legitime Vertreter tatsächlich Bevölkerungsteile vertreten. Was ist die zweite Frage gewesen? Nach der Partizipation. Da fängt es ja schon an. Was ist eigentlich Partizipation? Was ist Integration? Was bedeutet das? Die Frage kann man auch nicht so einfach beantworten, oder?
Ja, tatsächlich. Also der Begriff Integration, wir wehren uns da dagegen. Ja? Also der ist ja total schwammig. Das ist ja eher so ein Druckmittel oder beziehungsweise ein Argument, meines Erachtens nach, um auch teilweise Leute außen vor zu halten. Also es gibt, wie gesagt, über 7 Millionen ja, Menschen, die überhaupt keine Möglichkeiten haben, wählen zu gehen oder gewählt zu werden. Ja. Diese Menschen haben keine Vertreter in den Parlamenten sitzen. Sie sind quasi alleingelassen. Und da muss ein Umdenken, also wir müssen zumindest, was das Ausländerrecht anbetrifft, müssen wir einen Veränderungsprozess starten.
Das ist eine klare politische Forderung, Ausländerrecht muss geändert werden, Partizipation, also Beteiligung muss möglich sein und nicht nur über die Migranten, über die Betroffenen reden, sondern mit denen reden, wenn ich das richtig verstanden habe, und die auch einbeziehen, dass sie auch mehr Macht bekommen und Einflussmöglichkeiten.
Genau, also auf Augenhöhe müsste das alles passieren.
Und wenn ich da ergänzen darf, Also Partizipation, es wird oftmals über diesen elektoralen Aspekt gesprochen und man spricht sehr oft über Kommunalwahlen, ja. Und in unseren Gesprächen sind wir oft auf das Ergebnis gekommen, also wieso nur kommunal? Wir müssten auch eigentlich den Menschen die Möglichkeit der Wahl geben, an Parlamentswahlen sich zu beteiligen, weil diese Menschen zahlen genauso viele Steuern. Diese Menschen betrifft die Steuerpolitik, die Gesundheitspolitik der Regierung genauso wie einen Deutsch-Deutschen, ja, wenn man das so sagen darf.
Deutsch-Deutsche auch
nicht. Ja, und Partizipation, das haben wir ja auch eben angesprochen, meint auch die Menschen in verschiedenen Institutionen auch, also diese Barriere aufzuheben, ja. Nicht mehr Menschen oder Kinder mit Migrationshintergrund in die Hauptschule zu deportieren, ja, sondern wir müssen schauen, dass wir ein barrierefreies Leben in dieser Gesellschaft ermöglichen. Und darüber hinaus ist es nicht getan mit irgendwelchen Integrations- oder Islamgipfel, ja. Also diese scheinheiligen Veranstaltungen forcieren nur irgendwelche Vorurteile. Diese Veranstaltungen bringen ehrlich gesagt nichts, sondern irgendwelche Vereine und Organisationen müssen sich irgendwie profilieren oder der Regierung gefallen, damit sie weiterhin in diesen Gipfeln teilnehmen können oder begünstigt werden. Und also da spielen andere Dynamiken noch eine Rolle. Also da müssen wir auch nochmal schauen. Also das ist auch noch keine Partizipation und wir müssen da nochmal genauer schauen.
Und was es wahrscheinlich nicht gibt, sind einfache Antworten. So müssen wir es machen. Das ist irgendwie wichtig, ist ein wacher Geist, dass wir offen bleiben und reden. Reden, reden, reden. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Wir könnten jetzt ewig weitersprechen. Ich freue mich aber, würde mich freuen, wenn Sie wiederkommen würden. Und wenn man mit Ihnen sprechen will und sagen, ich habe da zu dem Thema auch ein Problem und will mit Ihnen Kontakt aufnehmen, kann man das über die Universität machen?
Ja.
Auf jeden Fall. Also da seid ihr auch offen, sind Sie auch offen für Gespräche und da.
Ja. Wir haben ja besonders zu diesem Thema haben wir dieses Semester eine Veranstaltung. Die letzte findet morgen statt, ja, der Abschluss des Semesters. Und zwar Migration.
Und der genaue Titel? Also wir riefen Arbeitskräfte und das kamen Menschen und dabei handeln wir eigentlich viele Themen oder haben
wir
viele
riefen
Themen.
Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Da geht es um die Gastarbeiter, sogenannte Gastarbeiter-Thematik.
Genau, also nicht nur Gastarbeiter. Unserer Meinung nach fängt es da an. Ja? Die Gastarbeiter kommen und schon in den 70er Jahren finden irgendwelche Integrationsdiskussionen statt oder Diskurse statt. Und wir haben diese Phase eigentlich ab der Migration durch die Gastarbeiter behandelt und auch verschiedene Diskurse wie Integration oder Kopftuch oder diese Sarrazin-Debatte hatten auch oder Ausländer, also die sogenannte Ausländerinnenkriminalität. Wir haben verschiedene Themen in diesem Seminar behandelt. Ja,
auch und Gesellschaftskonzepte wie zum Beispiel Interkulturalität, Transkulturalität. Also es war im Grunde genommen so eine Art Diskussionsforum mit mehr als 100 Studierenden und da haben wir versucht, Konzepte uns zu erdenken, auszudenken und zu überlegen, was eigentlich so ein bisschen schief läuft gerade. Ja. Wir planen auch ganz kurz, für nächstes Jahr in Zusammenarbeit mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dann gibt es sicherlich eine ein, zwei Stiftungen, die dazukommen könnten, wie die Hans Böckler, glaube ich, war in der Diskussion. Da planen wir eine Veranstaltungsreihe, wie das auch dieses Jahr geschehen ist, über die Nachhaltigkeit von Herrn Thumfat, der das ja gestaltet hat. So was Ähnliches wollen wir eigentlich auch nächstes Jahr auf die Beine
stellen. Ach, so eine Art Ringvorlesung, die ja dann öffentlich ist. Das war ja auch interessant. Da kam ja von überall her, kamen ja die Dozenten und Referenten, haben dann im Rathausfestsaal gelesen. Und das ist dann wiederum öffentlich. Das kann man auch sagen. Das ist nicht nur für Studierende, sondern diese Ringvorlesung ist für alle Menschen, die in Erfurt sich für das Thema interessieren. Es ist allemal wert, das Thema zu behandeln. Wir werden auch weiter diskutieren. Ich hoffe, dass ihr wiederkommt. Ich bedanke mich bei Tamer Düsyol und Arif Rützka. Der Artikel im Freitag, und wie man zu ihnen Kontakt aufnehmen kann, das gibt es auf radiofrei.de. Ein Link zur Seite. Danke, dass Sie da waren. Danke, dass ihr da wart für das Gespräch und euch noch einen schönen Tag und alles Gute für eure Dissertation.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.